Wenn ihr möchtet, könnt ihr einfach mal ganz huldvoll nach rechts und nach links schauen und merken, was für nette Menschen dort bei euch in der Gegend sitzen. Es ist einfach schön, dass wir hier nicht alleine sitzen, sondern dass wir als echte Menschen, als Schwestern und Brüder zusammen sind. Manche meinen ja, es wäre ein Verbrechen, einen anderen zu grüßen. Das ist in Deutschland jedenfalls so. Oder es wäre vornehm, wenn man ganz cool ist. Aber gerade unter der Christenheit, denke ich, sollte es anders sein. Da sollte man sich ruhig in die Augen gucken und sagen, hey, heute siehst du aber außergewöhnlich gut aus. Oder so ein ähnliches Kompliment. Ich möchte heute ein kleines Experiment machen. Vielleicht habt ihr schon gemerkt, dass an einige Bänke so Zettel und auch Stifte ausgeteilt sind. Unser Thema ist ja Glauben und Denken. Und ihr könnt gerne, während ich jetzt spreche, Fragen zu Glauben und Denken aufschreiben. Und wir nehmen nachher welche, und ich sag mal, wir versprechen, dass wir dann in der zweiten Hälfte 7 von diesen Fragen beantworten. Nicht alle, aber die 7, die uns am leichtesten ausfallen, die ich dann gereicht bekomme, werde ich aus meiner unendlichen Weisheit dann beantworten. Das ist dann nach der eigentlichen Anbetungszeit, wobei das gerade ja auch eine eigentliche war. Das Wort eigentlich ist ja ein ganz schlimmes Wort. Glaube und Denken. Es ist gut, dass ihr hier seid, weil wir haben so eine Reihe Christsein im 21. Jahrhundert. Neulich sagte Herr, wir haben ja diese Reihe Christsein im 22. Jahrhundert. Das werden die meisten von uns nicht mehr erleben. Es sei denn, ihr lasst euch klonen und lebt dann nochmal in 100 Jahren. Aber unsere Zeit ist das 21. Jahrhundert. Manche von uns haben einen dicken Fuß schon im 20. drin. Manche sind vielleicht kurz vor dem 21. Jahrhundert erst geboren. Ihr seid Christen im 21. Jahrhundert. Und so wie ihr euer Christsein lebt, so wird das Bild der Christen im 21. Jahrhundert sein. Ihr habt die Chance, das zu prägen, für unser Land, für euer Land zu prägen. Ihr könnt Geschichte prägen. Und in diesem Prägen ist beides wichtig, Glaube und Denken. Wer von bei euch würde sagen, das Denken ist ein bisschen wichtiger als das Glauben? Und wer würde sagen, das Glauben ist ein bisschen wichtiger als das Denken? Könnt ihr mal aufzeigen. Wer würde sagen, das Denken ist so ein ganz klein bisschen wichtiger als das Glauben? Das sind zwei Leute, sehe ich schon mal so. Zwei Männer. Okay, da hinten die Hand kann ich nicht identifizieren. Genau, 3. Wer sagt, das Glauben ist eigentlich das Wichtigere? Und wer sagt, das ist eine total doofe Frage? Okay, alles klar. Aber es ist auch immer wieder so ein Thema, Glauben und Denken. Und deshalb haben wir heute die Gelegenheit, darüber nachzudenken. Ich wurde eingeladen von einem theologischen Seminar hier in Marburg. Manchmal hatte ich ja diese Ehre. Da kam so ein Theologiestudentenkreis, ist schon viele Jahre her, hier in Christustreff, stellten sich nicht vor, weil sie objektiv sein wollten und luden mich dann hinterher ein, Rede und Antwort zu stehen. Große Ehre. Der Professor eröffnete das Gespräch, es waren so 30, 40 Studenten, der Professor und ich, wir saßen, sagte, Herr Werner, Sie sind doch Doktor. Schweigen. Und ich so, ja, okay, wo ist jetzt das Problem? Hat er auch nicht weiter ausgeführt. Aber was da so mitschwang, jedenfalls meine Interpretation, wie diese Aussage war, wie kann das denn sein, dass Sie einen Doktortitel haben und dennoch in so einem frommen Club wie im Christustreff sind? Ja, ein Doktor ist doch normalerweise ein einigermaßen gebildeter Mensch. Ja, bestimmte Berufsgruppen sind jetzt ausgenommen. Kann das sein, dass Christen schlau sind? Ich habe ja gar nicht gesagt, welche. Wer sich jetzt angesprochen gefühlt hat, weiß ich nicht. Müssen Christen dumm sein, um Christen zu sein? Oder müssen Christen schlau sein, um Christen zu sein? Können schlaue Menschen überhaupt Christen sein? Oder ist das nur was für Denkfaule, für psychisch Angeknackste wie mich, für Leute, die eine emotionale Krücke brauchen? Wie ist das eigentlich? Neulich hatten wir ja diese Hochschulabende, da ging es unter anderem um dieses Buch Dawkins, Richard Dawkins, der Gotteswahn. Und dann schreibt er in diesem Buch, dass nur 7% der Mitglieder der Royal Society, das ist so ein englischer Wissenschaftlerclub, an Gott glauben. Und das hat dann auch jemand in die Diskussion eingebracht, so als Beweis, wenn nur 7% dieser Leute an Gott glauben und 93%, ich bin jetzt nicht so gut in Mathe, nicht an Gott glauben, die aber schlau sind, dann ist das doch eigentlich ein Beweis gegen Gott. Jetzt kann man natürlich auch sagen, dass überhaupt 7% an Gott glauben, ist ja auch schon mal was. Ist etwa der Durchschnitt der britischen Bevölkerung, die in die Kirche geht. Also ist ja eigentlich auch gar nicht so überraschend. Ist das ein Beweis gegen den Glauben oder ist das ein Beweis für den Glauben? Haben die 93% recht, die nicht an Gott glauben, oder haben die 7% recht? Oder ist das alles sowieso nur eine zufällige Statistik? Wie viele Nobelpreisträger haben an Gott geglaubt? Da hat man schon ganz höhere Zahlen. Schließen sich Naturwissenschaft und Glaube eigentlich gegenseitig aus? Werner Heisenberg, dieser große Physiker, auch Astrophysiker, hat ja mal gesagt, der erste Trunk aus dem Becher der Wissenschaft, der Naturwissenschaft, macht atheistisch, aber am Grunde des Bechers wartet Gott. Heute habe ich in einem Internetauftritt einer Universität im Fachbereich Physik in Ostdeutschland einen Kommentar eines Professors dazu gelesen, und der sagte, dieses Zitat ist für mich sehr interessant, ich habe, glaube ich, noch nicht bis zum Grunde des Bechers geschafft zu trinken. Fand ich interessant, fand ich ehrlich. Thomas Alva Edison, der Typ, der die Glühbirnen uns übermacht hat, sagte Folgendes: Den größten Respekt und die größte Bewunderung für Ingenieure, besonders für den größten unter ihnen, Gott. Fand ich auch eine nette Aussage. Und Albert Einstein sagte, und damit will ich hier meine kleine Zitatensammlung, ich habe noch ein paar mehr, zu diesem Thema Glauben und Leben dann beschließen, Glauben und Denken beschließen: Jedem tiefen Naturforscher muss eine Art religiösen Gefühls naheliegen, weil er sich nicht vorzustellen vermag, dass die ungemein feinen Zusammenhänge, die er erschaut, von ihm zum ersten Mal gedacht werden. Im unbegreiflichen Weltall offenbart sich eine grenzenlos überlegene Vernunft. Die gängige Vorstellung, ich sei ein Atheist, beruht auf einem großen Irrtum. Wer sie aus meinen wissenschaftlichen Theorien herausliest, der hat diese kaum begriffen. Finde ich auch sehr interessant. Also schließen sich Glaube und Denken eigentlich aus? Man kann natürlich auch anders fragen, schließt mein Denken die Möglichkeit der Wirklichkeit Gottes aus? Die Bibel lehrt einen anderen Weg. Sie zeigt, dass das Denken zu Gott führen kann. In vielen Psalmen wird das so thematisiert, auch an anderen Stellen in der Bibel. Ich nehme mal Psalm 8. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, der du zeigst deine Hoheit am Himmel. Wenn ich sehe die Himmel deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst, und des Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott, mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk, alles hast du unter seine Füße getan. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Das Nachdenken der Gedanken Gottes, so sagt uns hier der Psalm, führt zum Staunen, es führt zur Bescheidenheit, es führt zu der Anerkenntnis, Gott ist groß, und wie großartig, dass wir ihn und dass wir etwas von ihm erkennen können. Es gibt also diesen Strang in der Bibel, wo die Bibel sagt, wenn du genau hinschaust in das Weltall, wenn du genau hinschaust auf die Schöpfung, dann kommst du zum Staunen, du kommst auch zur Bescheidenheit, du kommst dazu zu sagen, wow, wie groß musst du Gott sein und wie toll, dass du dich sogar meiner annimmst, dass sogar ich von dir gesehen werde. An einer anderen Stelle sagt die Bibel, dass das eigentlich dumm ist, nicht an Gott zu glauben. Psalm 14, die Toren sprechen in ihren Herzen, es ist kein Gott. Und dann geht der Psalm weiter und redet darüber, dass wenn jemand sagt, es ist kein Gott, dass er dann keine letzte Instanz mehr hat und dass er deswegen dann meint, er selbst könnte sich an die Stelle Gottes setzen und er könnte jetzt machen, was er wollte. Und wir merken, dass wenn man ins 20. Jahrhundert nochmal schaut, das jetzt hinter uns liegt, dass gerade die Regime, die Gott abschaffen wollten, sei es das nationalsozialistische Regime hier in unserem Land, sei es das kommunistische Regime in anderen Ländern, dass die oft dann keine Hemmungen hatten, den Menschen einfach nicht mehr als ein echtes Gegenüber, als ein mit Würde begabtes Wesen, Geschöpf Gottes zu sehen, sondern einfach als jemanden, mit dem man machen konnte, was man wollte, ihn als Ware zu sehen, als Objekt auch zu vernichten. Dostojewski hat das vorausgesehen, noch ein Jahrhundert vorher. Er sagte, wenn es Gott nicht gibt, dann ist alles erlaubt. Und das sagt die Bibel schon, die Toren sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott. Und dann geht es weiter, sie sind abgewichen, sie sind Übeltäter geworden. Will das denn keiner begreifen von den Übeltätern, die mein Volk fressen? Also die Frage ist, wie ist es eigentlich mit Gottesglaube und mit Werten? In der Politik wird immer nach Werten gefragt. Wie kann man wieder Werte in unsere Gesellschaft kriegen? Wenn man das sieht, was gerade überall rauskommt mit den Steuerhinterziehungen, wo Leute, die sowieso Gehälter haben, von denen die meisten unter uns wahrscheinlich gar nicht wissen, wie man die Zahlen hintereinander alle schreiben kann, dass die dann noch Millionenbeträge Steuerhinterziehung meinen, machen zu müssen, ist ja eigentlich ganz, ganz irre. Aber wo sind die Werte und woher kommen die Werte? Weil Werte brauchen eine Verwurzelung. Deswegen würde ich mal die These wagen oder die Frage stellen, vielleicht besser, brauchen wir eigentlich den Glauben an Gott, um echt menschlich zu sein? Jetzt möchte ich nach diesen bisschen philosophischen Gedanken etwas auf dich und auf mich reden. Glaube und Denken, wie gehst du eigentlich damit um? Trennst du das, dass du in deinem Leben einen Bereich hast, der dem Glauben zugeordnet ist und einen anderen Bereich, der dem Denken zugeordnet ist, die gar nichts miteinander zu tun haben? Oder versuchst du, die beiden Sachen in Einklang zu bringen? Dieses Buch Der Gotteswahn, habe ich schon erwähnt, von Dawkins, da gibt es ja einige Antworten. Es gibt ein sehr gutes neues Buch und das möchte ich euch mal empfehlen. Das ist von dem Alexander Gard. Das ist ein Pfarrer, der in Berlin-Ost arbeitet und hat den Titel, ist gerade rausgekommen, Warum ich kein Atheist bin. Gibt es ja auch im Büchertisch bei uns. Warum ich kein Atheist bin, wo er darüber redet, was für Argumente kann ich meinen atheistisch mit mir aufgewachsenen Landsgenossen dort in Berlin-Ost, in Marzahn, in Hellersdorf, wo er arbeitet, bringen, um ihnen Glauben nahe zu bringen. Und das ist ein großes Thema, weil wir vielleicht hier heute Abend damit kein Problem haben, aber weil viele Menschen in unserer Zeit damit echte Probleme haben. Wie können wir das zusammenkriegen, Glaube und Denken? Glaube ist ja mehr als nur so ein Fürwahrhalten. Glauben heißt was viel Tieferes, nämlich vom hebräischen Wort Aman her sich auf etwas gründen, vom griechischen Wort Pisteuo her sich festmachen an etwas, vom germanischen Wortstamm sich an etwas geloben, sich etwas ganz anvertrauen. Die Frage beim Glauben ist ja, kann ich mich darauf verlassen? Und das ist eine Grundfrage im Leben. Kann ich mich darauf verlassen, dass es Gott gibt? Und was ist, wenn es ihn da nicht gibt und ich am Ende aufwache und merke, es gab ihn gar nicht? Aber vielleicht will ein Atheist auch fragen, kann ich mich darauf verlassen, dass es keinen Gott gibt? Weil wenn ich hinterher aufwache und merke, es gibt doch einen Gott, was ist denn dann? Was hilft uns weiter? Wie gesagt, nachher gibt es Möglichkeiten, Fragen zu stellen. Ich habe jetzt drei kurze Punkte. Was hilft uns weiter? Erstens hilft uns Nachdenken weiter. Nachdenken. Wenn ich jetzt in der Kinderstunde werde, würde ich sagen, können wir alle mal das Wort sagen? Nachdenken, ja? Nachdenken. Müsst ihr nicht. Was hilft uns? Der Psalm sagt, wenn ich den Himmel sehe, wenn ich denke über das, was du geschaffen hast, Gott, dann komme ich dazu, dich zu erkennen und ich komme mich dazu, mich zu erkennen. Das Nachdenken der Gedanken Gottes, so wie es vorhin der Einstein gesagt hat oder wie es Heisenberg gesagt hat. Am Ende meiner Gedanken steht Gott. Am Ende meines Denkens finde ich, dass da jemand ist. Nachdenken der Ordnung der Schöpfung, Nachdenken der Sinnhaftigkeit, Nachdenken dem Handeln Gottes in der Geschichte, Nachdenken dem, wo Gott in deinem Leben schon mal gehandelt hat. Und ich merke, dass wenn ich so nachdenke über Gott, wenn ich nachdenke über die Welt, wenn ich nachdenke über die Geschichte und wenn ich nachdenke über mein eigenes Leben, dass ich irgendwie mehr und mehr dahin komme, es wahrscheinlich zu halten, dass es Gott wirklich gibt. Wo hat Gott mich bewahrt? Wo hat Gott sich in meinem Leben offenbart? Wir brauchen aber, um das zu erkennen, wie Paulus einmal sagt im Epheserbrief, 1. Kapitel, erleuchtete Augen des Herzens, um diese Gedanken Gottes nachdenken zu können. Mir hilft dieses Nachdenken, dieses Festhalten an dem, was ich schon weiß und erfahren habe, um mit der Gegenwart Gottes zu rechnen. Das ist mein erster Schritt. Der zweite Schritt ist nachprüfen. Erstmal nachdenken. Ist das möglich, dass es Gott gibt? Ist das denkbar? Was ist, wenn es ihn nicht gibt? Was ist, wenn es ihn gibt? Kann ich die Welt erklären ohne Gott? Ist das sinnvoller? Und so weiter. Nachdenken. Dann zweitens nachprüfen. Es gibt Dinge, die kannst du nicht nachprüfen. Die kann ich auch nicht nachprüfen. Wir können zum Beispiel nicht nachprüfen, ob die Erde in einem Urknall entstanden ist. Weil das war vor ein paar Jahren. Ja, wir waren nicht dabei. Wir können auch nicht genau nachprüfen, wann das war. Wir können auch nicht nachprüfen, was vor dem Urknall war. Und erst recht nicht, wer es hat knallen lassen. Das können wir nicht nachprüfen. Wir können aber natürlich philosophisch uns dem nähern, nachdenken. Wir können sagen, okay, es ist wahrscheinlich. Wie wahrscheinlich zum Beispiel ist es, dass es eine hochdifferenzierte Ordnung wie diese Welt ist oder wie dein Auge zum Beispiel ist oder dein Ohr oder deine Hand, dass sie ohne einen Anstoß oder eine Zielangabe oder eine Feinjustierung von außen aus einer Nichtordnung spontan aus sich selbst entsteht. Um es anders zu sagen, nimm eine Uhr auseinander, tu sie in eine Kiste, rappel ganz lange und hinterher kommt eine Uhr raus. Wie wahrscheinlich ist das? Es ist doch wahrscheinlicher, dass du hinterher, wenn du lange genug gerappelt hast, nur noch Staub in der Kiste hast, weil sich das gegenseitig abgeschabt hat. Wie wahrscheinlich ist das? Es ist nicht sehr wahrscheinlich. Jedenfalls nach all unseren beobachtbaren Vorgängen, die wir so sehen können, ist es nicht wahrscheinlich. So kann ich also im Nachdenken einen theoretischen Rahmen für die Möglichkeit und die Wahrscheinlichkeit Gottes eröffnen. Mein persönliches Roland-Werner-Ergebnis ist, für mich ist Denken und Philosophie und Naturwissenschaft eher zu Gott hinführend als von Gott wegführend. Das ist das Resultat meines limitierten Nachdenkens, wenn ich mal gerade nicht Fernseh gucke oder was anderes mache. Und wirklich nachdenke, dann komme ich dahin und sage, hey, Gott, G-O-T-T, das ist doch sehr, sehr wahrscheinlich. Aber letzte Gewissheit bekomme ich so nicht. Deshalb brauche ich als zweites die Offenbarung Gottes. Hat sich Gott gezeigt? Die Bibel sagt, ja, er hat sich gezeigt. Er hat sich in der Schöpfung gezeigt. Er hat sich in der Geschichte seines Volkes gezeigt. Er hat sich bei Jesus von Nazareth gezeigt. Und hier ist das zweite jetzt möglich nach dem Nachdenken, nämlich das Nachprüfen. Ich kann zum Beispiel die Geschichtlichkeit der Evangelien nachprüfen. Ich kann die Historizität von Jesus nachprüfen. Ich kann die Wahrscheinlichkeit der Auferstehung nachprüfen. Das habe ich für mich gemacht. Für mich war das ganz wichtig, weil ich will nicht hier vorne stehen und euch was verkaufen, was hinterher totaler Quatsch ist. Deswegen habe ich mich damit beschäftigt. Ich habe Bücher darüber geschrieben und ich bin davon überzeugt, dass wir auch hier eine ganz, ganz sichere Basis haben. Für mich ist das wichtig für meinen Glauben. So kann man sagen, die Philosophie und die Naturwissenschaft führt mich zur Möglichkeit, das Nachprüfen führt mich zur Wahrscheinlichkeit, fast zur Sicherheit, aber jetzt muss das Dritte kommen. Und das Dritte ist das Wagnis. Nachdenken, nachprüfen und wagen. Das ist der Schritt des Glaubens. Jesus sagt einmal, wenn jemand bereit ist, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat, der wird erkennen, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich von mir selbst rede. Oder anders ausgedrückt, wenn jemand bereit ist, Gottes Willen in die Tat umzusetzen, dann wird er zu der Einsicht kommen, ob das, was ich lehre, von Gott kommt oder ob ich aus meinem eigenen Gedanken herausspreche. Ich habe ein Buch über Nachfolge geschrieben und heute um 4 Uhr Punkt den letzten Federstrich gemacht, beziehungsweise den letzten Computerklick, und habe das Ding dann an den Verlag geschickt. Es wird beim Christeville jedem Teilnehmer geschenkt werden. Weiterer Grund, zum Christeville zu kommen. Es ist ein Buch über Nachfolge, von Jesus bewegt, Nachfolge mit Kopf, Herz, Hand und Fuß. Und als ich dieses Buch jetzt geschrieben habe in den letzten Wochen, ist mir nochmal eins ganz klar geworden. Und die Formulierung ärgere ich mich, dass ich sie nicht ins Buch reingeschrieben habe, weil sie mir erst heute bei der Predigtvorbereitung später dann kam. Mir wurde deutlich, Glauben kriegst du nicht, während du auf der Couch sitzt, sondern Glauben kriegst du auf dem Weg des Wagnisses. Glauben kriegst du nicht auf der Couch, sondern Glauben kriegst du auf dem Weg. Du erfährst Glauben, wenn du losgehst, wenn du auf der staubigen Straße unterwegs bist, wenn du im Auftrag von Jesus etwas tust, wenn du in seinem Namen etwas tust. Das sagt Jesus, wenn jemand bereit ist, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat, der wird das erkennen. Wagen ist also das Schlüsselwort für den Glauben. Du machst Erfahrungen, wenn du etwas wagst. Du kommst von der Möglichkeit, es könnte einen Gott geben, aus dem Nachdenken, über die Wahrscheinlichkeit, es gibt ihn wohl, zur Gewissheit. Und diese Gewissheit kriegst du erst, wenn du Glauben wagst. Das heißt, wenn du wagst, das zu tun, was Jesus dir vorschlägt. So geht es mir. Und heute kann ich gar nicht mehr anders. Wenn ich heute Abend hier rausgehen würde und sagen, ich beschließe nicht mehr an Gott zu glauben und ich beschließe kein Christ mehr zu sein, dann wüsste ich, in 5 Minuten würde ich das wieder ändern. Weil das könnte ich gar nicht. Ich bin theoretisch, philosophisch, historisch nachprüfbar und von meiner Lebenserfahrung überzeugt, dass die Sache mit Jesus wahr ist. Mein Nachdenken, mein Nachprüfen, mein Wagen haben mich dorthin geführt, zu dieser Auffassung. Die Sache mit Jesus ist wahr. Und deshalb sind für mich Glauben und Denken keine Gegensätze, sondern sie gehören zusammen, sie unterstützen sich gegenseitig. Und ich bin jetzt zum Abschluss der Überzeugung, dass das wichtig ist für jeden. Und dass du als Christ im 21. Jahrhundert nicht darum rumkommst, dich mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Dass du klar denken lernst und dann mutig deinen Glauben lebst und in die Tat umsetzt. Darüber können wir jetzt nachdenken während der Anbetungszeit. Ihr könnt eure philosophischen, theoretischen Fragen aufschreiben und wir werden sie dann am Ende der Anbetungszeit einsammeln und dann nehme ich 7 Stück und werde euch die ultimative Antwort geben.
So, Roland, die erste Frage an dich, die erste Frage von euch. Muss ich die meiste Zeit über den Glauben nachdenken, um überhaupt Christ zu sein?
Muss ich die meiste Zeit nachdenken, um überhaupt Christ zu sein? Die Antwort ist nein, du musst gar nicht.
Okay, die nächste Frage. Was wagst du heute im Glauben, Roland?
Was?
Was wagst du heute im Glauben?
Ich wage persönlich das Christeville trotz vieler Anfechtungen. Ich versuche zu wagen, ja, das ist eine sehr persönliche Frage, mein Weg mit Jesus gerade zu gehen, auch unbequeme Wege zu gehen, habe ich in meinem Leben immer mal wieder gemacht, Sachen, die mir nicht leicht gefallen sind, aber weil ich gedacht habe, das ist von der Bibel her richtig, das wage ich. Das will ich auch weiter wagen und hoffe, die nächsten 34 Jahre, die ich auf der Welt noch habe, dann auch das durchzuhalten.
Hier schreibt jemand, ich bin kein Christ. Was passiert mit mir, wenn ich mich nicht für Gott entscheide?
Also, dass du da bist, hier zeigt ja schon dein Interesse an Gott. Und ich denke, Gott sieht dieses tiefe Interesse. Wenn das sozusagen so ist, du bist hier, aber bist kein Christ, dann ist das ja ein Konflikt vielleicht. Ich finde das toll, dass du hier bist. Du musst auch nicht Christ sein, um hier zu sein. Die Bibel lädt uns ein und sagt, hey, im Vaterhaus, im Haus Gottes sind sehr viele Wohnungen, Johannes 14. Jesus bereitet diese Wohnungen vor und die Einladung ist an uns alle, dass wir unser Leben in seiner Geborgenheit führen und dass wir am Ende unseres Lebens diese Wohnung auch finden, die sozusagen eine ewige Wohnung ist. Ich glaube, es gibt einen Unterschied, ob jemand sagt, ich will nicht Christ sein oder ich kann nicht Christ sein. Wenn jemand sagt, ich will nicht Christ sein, ich will bewusst mit Gott, nachdem ich alles verstanden habe, nichts mit ihm zu tun haben, ist sicher eine Entscheidung, die Gott respektieren wird. Er wird dich nie zwingen. Aber wenn jemand sagt, ich möchte eigentlich, aber ich kann nicht Christ sein, dann gibt es da sicher viele Gründe und dann würde ich dich ermutigen, mit Menschen, denen du vertraust, von denen du weißt, dass sie Christen sind, darüber zu sprechen.
Noch eine Frage. Kann ich wirklich Glauben lernen?
Denke ich schon. Ich denke, du kannst Glauben lernen, indem du nahe bei anderen Menschen bist, die glauben, dass deren Glauben auf dich abfärbt, deren Vertrauen, das, was du bei denen mitkriegst, dass das irgendwie dich auch beeinflusst. Ich glaube, dass man auch, also durch Abgucken, Kinder von ihren Eltern, Freunde von anderen Freunden, wenn man im Neuen Testament mal die Geschichte der Nachfolger von Jesus, seiner Jünger, liest, dann merkt man, dass das Wege des Glaubens sind, dass das Leute sind, die Glauben gelernt haben, Stück für Stück, mit Aufstehen und mit Fallen. Und ich denke, das ist ein Lernprozess. Das ist nicht so ein Ding, auf einmal glaubst du und dann bist du erleuchtet und dann ist die Glühbirne hier an und alles ist klar. Sondern es ist, glaube ich, für uns alle auch immer wieder neues Lernen. Von daher kannst du Glauben lernen. Du musst es wollen und dann wirst du es lernen.
Wenn das, was ich verstanden habe, also mein Denken und meine Sehnsucht, mein Glauben, nicht zusammenpassen, was ist denn dann richtig?
Das ist eine sehr schwere Frage, weil ich nur ahnen kann, was dahinter ist. Das ist ja eine ganz, ganz konkrete Situation sicher dahinter, die jetzt nur in diesen allgemeinen Worten ausgedrückt ist. Und das ist für mich sehr schwer, da jetzt konkret eine Antwort zu geben. Also ich würde Mut machen, weiter zu denken und weiter zu glauben. Das ist das, was ich jetzt allgemein sagen kann. Und das, auch wenn es auseinanderläuft, beides zusammenzuhalten, weil Denken und Glauben gehört beides zu dir. Und vielleicht mit Menschen zu reden und auch mit Gott zu reden und sagen, Herr, bring das zusammen in meinem Leben, was so auseinander zu driften scheint. Manchmal haben wir ja auch bestimmte Glaubensvorstellungen. Wir müssten so und so glauben oder wir sind geprägt von bestimmten Prägungen und meinen, das muss jetzt alles genau so sein. Aber deswegen ist es, hinter dieser Frage kann sich wahnsinnig viel verbergen. Deswegen auch dich kann ich eigentlich nur ermutigen, sprich mit jemandem, dem du vertraust und versuch diese Frage noch mal ein bisschen konkreter anzupacken.
Warum hat uns Gott mit dem Denken ausgestattet, wenn es doch zugleich ein Hindernis für den Glauben ist?
Warum hat Gott irgendwas gemacht? Das ist ganz schwierig zu beantworten. Ich würde mal sagen, das Denken ist nicht das Problem, sondern das Problem ist eigentlich das, was die Bibel mit der gefallenen Wirklichkeit beschreibt, dass egal ob es das Denken, das Glauben, das Handeln ist, das Fühlen, dass das immer auch unter den Einfluss der anderen Seite kommen kann, der Gegenseite Gottes. Und wenn Gott Marionetten geschaffen hätte, dann gäbe es vielleicht gar kein Problem. Aber Gott wollte keine Marionetten, sondern er wollte freie Wesen als sein Gegenüber. Und weil er denkt, weil er liebt, deswegen hat er uns mit der Fähigkeit zu denken und der Fähigkeit zu lieben geschaffen. Und auch hier die Ermutigung, geh einfach weiter. Und du wirst merken, dass auch in deinem Leben, wenn du mit Jesus weitergehst, dass das immer mehr ein Ganzes wird. Und dass auch das Denken hinein integriert wird in dein Leben, in dein Glauben.
Ich sag's an, die siebte und letzte Frage. Jesus sagte ja, wer mich sieht, sieht den Vater. Jesus ist zum Vater gegangen und jetzt sollen die Menschen an uns Gläubigen, Gott sehen. Die Frage, haben wir uns der Welt zu sehr angepasst, sodass sie nur die Welt und nicht Gott sehen?
Diese Frage muss ich mal gerade ein bisschen zurückweisen. Weil das ist so etwas, was in der frommen Welt immer gesagt wird, was aber in der Bibel gar nicht steht. Nämlich, dass die Menschen an uns Gott sehen sollen. Die Menschen sollen an uns Menschen sehen. Also wenn du mich siehst, siehst du Roland Werner. Du siehst nicht Gott. Ja, ich bin nicht Gott. Du kannst auch nicht an mir Gott sehen. Du kannst an mir vielleicht einen Menschen sehen, der an Gott glaubt. Du kannst an mir sehen, einen Menschen, dem Gott vergeben hat. Du kannst an mir einen Menschen sehen, der viele Fehler hat und den Gott dennoch irgendwie seltsamerweise lieb hat und gebrauchen möchte. Und dasselbe kannst du alles sehen, wenn du in den Spiegel guckst auch. So, also ich will mal den Druck rausnehmen, dass wir so heilig sein müssen, dass die Leute an unserem Lächeln schon merken, dass es einen dreieinigen Gott im Himmel gibt. Das ist völlig absurd. Es wird zwar in der frommen Welt immer gesagt, aber es stimmt nicht. Es stimmt weder mit der Wirklichkeit noch mit der Bibel überein. Die zweite Teil der Frage ist eine sehr interessante Frage. Sind wir zu weltförmig? Das heißt, sind wir als Christen so sehr in der Kultur drin, Teil unserer Kultur, dass man gar nicht mehr erkennt, dass da noch irgendwas anders ist? So, was müsste denn anders sein? Ganz einfach, geh nicht zu McDonald's, sondern iss nur im Bioladen, dann bist du ein echter Christ. Würden manche sagen. Achte nicht auf dein Äußeres, zupf dir nicht die Augenbrauen, lifte nicht dein Gesicht, dann bist du ein echter Christ. Ja? Woran erkennt man das jetzt? Ja? Woran kannst du es erkennen? An sowas? Färb dir die Haare nicht grün. Nee, worauf legt Jesus Wert? Bergpredigt, Vergebungsbereitschaft, Feindesliebe, Nächstenliebe, sexuelle Reinheit. Und wenn es nicht funktioniert, dann ehrlich werden und Seelsorge und Hilfe und wieder aufstehen und weitermachen. Finanzielle Sauberkeit. Stolz, Hochmut keinen Raum geben. Und ich glaube, dass diese Wurzeldinge, diese sogenannten, also die Wurzelanfechtungen und die Wurzelsünden in unserem Leben, dass das das ganz Entscheidende ist. Dass wir an dieser Stelle versuchen, unser Leben in Einklang mit der Jüngerschaft, mit der gelebten Jüngerschaft, mit dem Willen von Jesus zu kriegen. Das ist auch ein Prozess und keiner muss perfekt sein. Und du darfst auch hier sein, wenn du Probleme mit Stolz, mit Neid, was immer hast. Das ist okay, weil wir auf dem Wege sind. Aber es ist eine Frage und die Frage bleibt, sind wir zu sehr wie alle anderen? Was muss irgendjemand ändern im Leben, wenn er Christ wird? Wenn er mich sieht, das ist ja, keine Ahnung. Große Frage, wichtige Frage. Könnt ihr nachher in Gesprächen miteinander darüber weiterreden?